Einen wunderschönen guten Morgen. Hört ihr mich nicht? Ich kann auch laut reden. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Javier Blanco Sanchez und ich wohne gar nicht so weit weg von euch. Ich wohne in Roigheim. Sagt das irgendjemand was? Das ist so bei McMühl. McMühl sagt dann schon mehr, ne? Und von da soll ich ganz liebe Grüße mitbringen, von der Gemeinde dort, der Baptistengemeinde dort, von dem Frank und von der Lydia und von den Leuten, die ich da begegnet bin. Und ich soll ganz herzliche Grüße weitergeben von einem gewissen Konrad aus Mosbach. Ist das ein Name, der hier bekannt ist? Auch nicht? Doch, ne? Weil der kennt nämlich euch. Und von dem soll ich auch grüßen. Der hat nämlich letzten Sonntag bei uns gepredigt. Das nehme ich gerne mit, ja. Ja, ich habe einen Teil meiner Familie mitgebracht, meine Frau, meine Mutter und eins meiner Kinder läuft irgendwo in der Kinderstunde rum und mein Neffen, genau. Wir haben uns heute Morgen ein bisschen aufgeteilt, in Bad Mergentheim war ich schon, ich habe auch schon hier gepredigt, nur noch nicht hier. Ich habe in einer Gemeinde gepredigt, die recht afrikanisch war und das war in so einem Keller. So, war ganz spannend, da war ich schon mal und ja. Und deswegen bin ich froh, ich bin jetzt mal hier und vielleicht hört man es ein bisschen raus, ich bin definitiv nicht hier unten aufgewachsen. Ne? Was vermutet ihr, wo ich herkomme? Oh, so fast, ne? So ein bisschen höher. Ja, selbst natürlich, naja gut, der Akzent ist definitiv mehr aus dem Norden, der Name nicht. Tatsächlich bin ich nämlich in Madrid geboren, also ich bin so ein bisschen international. Ja. Was kann ich noch zu mir sagen? Ich habe 7 Kinder und ein Enkelkind seit diesem Jahr. Na, wer hat schon ein Enkelkind von euch? Ja, siehst du, ne? Das ist doch was Nettes. Ne? Kinder hatte ich schon, Enkel noch nicht. Jetzt habe ich auch ein Enkelkind, ja, und ich bin auch ganz begeistert. Ja, unsere kleine Victoria Grace heißt sie. Die befindet sich gerade in Florida, ne? Genau, die sind da irgendwo rüber. Mein Sohn ist mit einer Bolivianerin verheiratet, deutschstämmig, und die treffen sich als Familie irgendwo in Amerika. So ist das. Genau, was kann ich noch zu mir sagen? Ja, aufgewachsen bin ich in Norddeutschland, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt ist vorhin da das Wort Israel gekommen. Man muss dazu sagen, das ist ein Teil der Aufgaben, die wir machen. Wir sind aktiv in Israel, wir unterstützen dort Gemeinden, Hauskirchen und verschiedene Projekte. Aber das machen wir nicht nur dort, sondern wir machen das auch hier in der Gegend. Unter anderem haben wir in Schleswig-Holstein ein Haus, wo wir Leute die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten, bevor sie in die Mission gehen. Sie dürfen da für 100 Tage hinkommen. Wir arbeiten mit den Gemeinden da zusammen. Und das ist so eine Art Trainingshaus. Ne? Genau, so für Familien. Was kann ich noch sagen zu mir? Ja, ich bin immer noch in diesem Eindruck dieses Tunnels, den wir da gemacht haben, diesen Segentunnels, den fand ich so gut, den muss ich mir merken. Den schlage ich denen in McMühl auch vor, den finde ich mich wirklich gut. Ne? Die haben auch so ein paar Kinder, die da so vorne dann in die Kinderstunde gehen. Und das ist eigentlich, dafür sind wir da in einer Gemeinde. Wir schaffen ein Nest und wir geben die Möglichkeit, dass die Generation, die uns folgt und auf den Spuren geht, wofür wir gebetet haben, vorbereitet werden und sich wohlfühlen und zu Hause fühlen. Und deswegen, wegen mir können wir 3 Tunnel machen. Ne? Dann laufen sie einmal hoch, wieder runter und wieder hoch und wieder raus. So, ist eine schöne Sache. Ich finde das einfach genial. Genau. Okay, dann fange ich an und ich würde anfangen mit einem Bibeltext. Dafür muss ich meine Brille holen. Moment. Mein lieber Augenarzt hat mir gesagt, meine leichte Sehschwäche kommt von meinem Alter. Da habe ich gesagt, okay, und was machen wir jetzt dazu? Und dann sagt er auch ganz einfach, auf dem einen Auge sind sie ein bisschen weitsichtig, auf dem anderen etwas kurzsichtig. Das hebt sich einander auf. Aber ich sehe trotzdem nicht gut. Gut. Alles klar. Ich muss mir irgendwas mehr hier machen. Das Ding hängt mir genau vor der Nase, so ist besser. Okay. So, ich lade euch ein, mit mir Johannes aufzuschlagen. Kapitel 10, Entschuldigung. ab Vers 22. Okay, dann lese ich mal vor. Es war damals das Fest der Tempelweihe oder Lichterfest in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und Pharisäer und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du uns unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie in meine Hand gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Ich und der Vater sind eins. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die guten Gedanken, die du in unser Herz hineingelegt hast durch dein Wort. Und ich danke dir für alle, die du zu deinen Schafen und zu deiner Herde hinzugetan hast. Ich danke dir, dass wir ein Segen und ein Licht sein können und dass du dein Wort segnest. In Jesu Namen. Amen. Ich versuche mal laut zu reden, weil ich muss mich ein bisschen bewegen hier, sonst wäre das kompliziert. Ich bräuchte einen Gehilfen. Wer will sich denn freiwillig? Ja, den habe ich gedacht, der hat das so gut gemacht, den nehmen wir gleich als Gehilfen dazu. Wir beide bauen jetzt was auf.
Okay. Nimmst du mal das Tuch und legst das mal wie so eine Tischdecke hier zusammen. Okay.
Und zwar habe ich gedacht, da dieser Bibeltext von einer Zeit redet, die wirklich wie die Faust aufs Auge in unsere Zeit gerade passt, denn es gibt ein Lichterfest zur Zeit. Und da wollen wir was aufmachen. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Als der Herr Jesus in der Halle Salomos umherging, die von einem König zeugte, von dem gesagt wurde, er hatte alle Weisheit, die ein Mensch auf Erden so haben könnte, und er war der weiseste Mensch, der durch die Erde wandelte, umringten ihn die Pharisäer, so wird beschrieben. Und die haben angefangen, ihn darauf anzusprechen, ob er denn der Messias wäre. Dann kann ich mich weiterreden. Wisst ihr, welches Fest die Juden heute feiern? Oder diese ganze Woche? Wer weiß das so im Hinterkopf? Heute brennt die siebte Kerze. Genau, das ist richtig. Eigentlich brennen da schon 8, aber es ist die 7. Kerze, die sich auf die Tage bezieht. Das ist richtig. Genau, heute ist das Chanukka-Fest. Und dieses Fest wird da beschrieben in Johannes. Es wird beschrieben, das Tempelweihfest oder auch das Lichterfest genannt. Und ich habe euch jetzt mal was mitgebracht in der Richtung. So, du darfst aber noch hier bleiben. Okay. Ist immer gut, wenn Leute da sind, die einem die Arbeit abnehmen, ne? Als ich Kind war, hat meine Mutter uns oft Geschichten aus der Bibel erzählt. Und für die, die meine Geschichte nicht kennen, ist so, ich komme aus Spanien und ich komme aus alten jüdischen Familien dort. Und wir haben natürlich nicht jüdisch gelebt, das war in Spanien unmöglich, da gab es, es war eigentlich judenfrei, wenn man es so nennen wollte. Und dennoch hat man Traditionen einfach über die Generation weitergegeben. Und unter anderem wir als Kinder haben einfach Geschichten aus dem Alten Testament gehört. Und da meine Mutter dann irgendwann mal in einer Baptistengemeinde dann gläubig wurde, fingen Dinge an zusammenzupassen. Und diese Dinge, die da zusammenpassten, waren halt, die Geschichten wurden zu lebendigen. Und das Warten unserer Familie wurde zu einem Warten auch in meinem Herzen. Und durch die Begegnung, die meine Mutter mit Jesus hatte, kam sie irgendwo an. Und wenn man heute durch Israel geht, gerade die letzten 2,5 Jahre, ist die Erwartungshaltung, dass etwas passieren wird, dass etwas zustande kommt, dass etwas ankommt, so groß, dass man das förmlich greifen kann. Wer war von euch in den letzten 2,5 Jahren in Israel? Micha, du zählst nicht, dich habe ich ja dahin geschickt. Genau. Ich war in den letzten 2,5 Jahren in Israel viel unterwegs, gerade in der Zeit, wo die Kriege sehr stark waren. Und ich hatte wirklich Sorge um nicht nur um die Leute, die ich kannte, natürlich auch um meine Projekte. Ich habe ein Projekt, was wir unterstützen wollen und wir begleiten. Das geht mit Beduinen, es geht eine Arbeit unter Arabern und es geht natürlich eine Arbeit unter jüdischen Leuten, die dort leben halt. Und du hast natürlich in dem Krieg natürlich echt Sorge gehabt, was passiert dort eigentlich, was ist die Zukunft der Sache. Und was sehr, sehr traurig war, viele Menschen haben das Land auf den Schlag dort verlassen, gerade christliche Organisationen. Und dann waren die plötzlich sehr alleine, haben sich nicht nur irgendwo zurückgelassen gefühlt, viele Leute, sondern vor allen Dingen das Gefühl gehabt haben, die Menschen außerhalb Israels hassen uns alle. Und wenn man natürlich so ein bisschen hört, was da so geschieht, dann könnte man wirklich denken, das ist so. Ja. Und man könnte sagen, es geht vieles kaputt, vieles den Bach runter. Und in vielen Bereichen war das auch so. Viele Dinge muss ich neu aufbauen, die wir einfach gestartet haben und wo jetzt einfach das Problem da ist. Es fehlt da Rückhalt einfach. Aber, und das war das Besondere, Gott lässt nichts zu, ohne dass daraus etwas resultieren tut. Der Hunger und die Erwartungshaltung in Israel ist so stark und so groß, wie es schon lange nicht war. Und die, die sich so ein bisschen geschichtlich auskennen in der Bibel, wissen, wenn die Decke über den Augen der Juden lupft, kommt unser Herr schneller wieder, als wir dachten. Und das ist das Besondere. Es bewegt sich was. Ja. Das denkst du, jetzt erzählt er uns nur von Israel. Nein, das möchte ich nicht. Ich wollte euch etwas nur mit hineinbringen. Da wir so viel mit Lichtern zu tun haben und dem ewigen Licht, unserem Herrn, will ich euch mit hineinnehmen in diese Zeit. Wer kennt die Geschichte von Chanukka, von diesem Fest, von diesem Lichterfest? Habt ihr die schon mal gehört? Ich erzähle es euch ganz kurz. Eigentlich ist das Chanukka-Fest das letzte nachgewiesene Wunder, bevor Jesus kam in Israel. Es war 163 vor Christi. Die Hellenisten und die Syrer hatten das Großmacht, diesen ganzen Mittelmeerraum eigentlich richtig so unter Kontrolle gekriegt, bis hin in den Osten hinein. Und unter anderem hatten sie Israel auch eingenommen. Und dann war es so, dass sie einen Schritt zu weit gingen. Sie wollten den Tempel in Jerusalem komplett entweihen, indem sie einfach Dinge dort machen wollten, die absolut gegen jede Vorstellung der Juden waren. So wollten da Schweinefleisch aufkochen und all solche Sachen, die hatten damit schon gestartet. Und dann ist die Seele des Volkes in Wallung gekommen. Und wahrscheinlich habt ihr schon mal von den Apokryphen gehört, die Makkabäer-Brüder. Und die haben den Makkabäer-Aufstand initiiert. Das waren Söhne aus dem Levitischen heraus und die haben die Leute bewegt. Und was haben sie gemacht? Die haben es geschafft, als kleine Herde die Hellenisten, also im Endeffekt die Griechen und die syrischen Armeen, aus Israel zu vertreiben, aus Jerusalem heraus. Und dann war es so, sie standen im Tempel und gesagt, die müssen diesen einfach wieder sauber machen, müssen ihn reinigen. Und haben angefangen, alles auszuräumen, auszureinigen, was die Griechen da hineingebracht hatten. Und unter anderem war es so, sie stellten fest, der Leuchter, der nach hinten weggerückt war, den haben sie dann vorgezogen und dann haben sie gesagt, der ist einfach aus. Und das ist ja also für sie das Symbol gewesen, wenn solange das Licht im Tempel leuchtet, ist Gott in der Nähe, so in ihrer Vorstellung. Und nun haben sie gesagt, jetzt machen wir sie wieder an und haben geguckt und haben einen Krug Öl gefunden. Und nun war es so, dass dieser eine Krug Öl eigentlich nur für einen Tag langt. Und sie haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir brauchen 8 Tage, um neues Öl herzustellen, denn das war die Vorgehensweise für die Leviten, neues Öl für diesen Leuchter herzustellen. Also was machten sie? Sie haben gesagt, es ist egal, wenigstens wir machen das für einen Tag an. Und da geschah das Wunder. Sie legten das Öl hinein und während sie das andere Öl vorbereiteten, hielt dieses Öl 8 Tage. Deswegen hat dieser Leuchter 8 Arme unten und hinten, das ist das ewige Licht. Und das war so das letzte nachgewiesene Wunder. Und nach 8 Tagen war halt neues Öl dann da. Das ist das Chanukka-Fest, das ist die Geschichte von dem Chanukka-Fest. Und das wird bis heute gefeiert. Und die meisten, die schon mal in Israel waren, haben dann festgestellt, komisch, die haben alle keine 7-armige Leuchter stehen, die haben 8-armige Leuchter stehen. Das haben wir hier auch. Sie erinnern sich daran. Denn das Geheimnis dahinter, das kam ihnen so sehr ins Herz, dass sie gesagt, wir müssen warten. Irgendwann mal kommt der Messias. Und deswegen dieses Bild, was da Jesus in Johannes beschreibt. Er wandelte in der Halle allen Wissens, wenn man es so beschreiben möchte, ein bisschen übertrieben, ein bisschen pathetisch. Und sie haben mich doch nicht erkannt. Das ist ein Bild, was da beschrieben wird. Ich liebe dieses Fest, es ist schön. Ab und zu schaffen wir es auch zu Hause da, meine Kerze anzumachen. Dieses Jahr haben wir es definitiv nicht geschafft. Das ist das erste Mal, dass wir das Ding anmachen. Ich habe das Ding irgendwann mitgebracht. Ich will euch hineinnehmen. Als ich gefragt wurde, ob ich hier predigen will, habe ich gesagt, ich kann gerne predigen. Habt ihr eine bestimmte Themenreihe oder irgendwas? Und er sagte, am besten über Advent. Und dann habe ich gedacht, Advent, ja. Advent ist die Zeit, wo wir warten. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Den möchte ich jetzt am Anfang in diesen Raum hineinstellen. Gesagt, auf was wartest du eigentlich noch? Und sagst du, okay, was meint er damit? Auf Weihnachten? Nein. Auf was wartest du? Ich behaupte einfach mal, dass jeder, der hier drin sitzt, ein gewisses Warten im Herzen hat. Auf irgendetwas wartet er. Ich habe das auf alle Fälle. Ich warte auf etwas. Die einen warten, dass der Herr Jesus wiederkommt. Aber die, die sich tiefer damit beschäftigen, haben gesagt, wir warten, dass es noch eine Erweckung gibt, dass viele Menschen erreicht werden. Die einen sagen, wir warten, dass ich in die Rente gehe. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, es dauert noch ein bisschen. Die anderen sagen, ich warte darauf, dass ich endlich Zeit für die Gemeinde habe. Der andere sagt, hey, ich habe so gute Ideen für diese Stadt. Ich warte, bis ich die finanziellen Möglichkeiten dazu habe, bis ich die richtigen Leute getroffen habe. Man kann auch sehr, sehr lange warten und irgendwann vergessen haben, auf was man wartet. Die Pharisäer warteten auch. Sie warteten, dass der Messias nach ihren Vorstellungen wiederkam. Und obwohl er genau vor ihnen stand, also Gott selber stand da, mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seinen ganzen Zeichen und Wundern getan, haben sie ihn nicht erkannt. Und das ist die Gefahr heute. Viele Dinge in unserem Leben umgeben uns. Und in vielen Punkten sind wir in die Position eingegangen, wir wollen warten. Und manchmal können die Dinge an uns vorbeilaufen und wir haben sie nicht erkannt. Als Kinder des lebendigen Gottes sind mir nicht irgendwelche Leute, die ins Blaue hinein glauben. Nein, nein. Die Verheißung unseres lebendigen Gottes liegt auf uns und sagt, ihr seid gesetzt, ihr seid Teil meiner Herde, meiner Schafe. Ihr habt schon etwas bekommen. Und ich komme euch irgendwann holen. Aber bis dahin habt ihr hier eine Aufgabe. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht reden da öfters Leute so in die Richtung. Ja? Und es ist auch sicherlich kein Vorwurf. Aber ich meine, mal ganz ehrlich, ihr habt wahrscheinlich alle so ein bisschen die Corona-Zeit noch im Hinterkopf, ne? Und da hat man ja die heißesten Sachen erlebt. Lieber Pastor, sagte er irgendwann zu mir, du kannst dir gar nicht vorstellen, was in meiner Gemeinde los ist. Während der Corona-Zeit habe ich Leute da gehabt, die absolut für die Maßnahmen der Corona-Zeit waren. Und die haben das wirklich verteidigt mit aller Kraft. Und dann hatte ich welche dabei, die absolut gegen die Maßnahmen der Corona-Zeit waren. Und die haben es auch mit aller Kraft verteidigt. Da war mehr Leben um unser Gemeindeleben herum als vorher, aber nur wegen dem blöden Corona. Sagt er, aber dann wurde es spannend, sagt er. Die bahnen sich ja beide spinnefein so ein bisschen. Dann fing der Ukraine-Krieg an. Und dann habe ich die Befürworter des Ukraine-Krieges und der Maßnahmen da und die Gegner waren, also sich auf die russische und die ukrainische Seite gestellt haben. Und die waren sich auch Spinnefeind. Und weißt du, was das Phänomen war? Die haben sich auch noch vermischt, die vier Gruppen. Und sagte, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Der Punkt ist, er sagte, das hat uns das Teufel geschickt, damit wir einfach Uneinheit in der Gemeinde haben. Aber das wirklich Traurige war, die Menschen draußen waren für die absolut unwichtig. Es interessierte sie nur, was ihr Thema in dieser Gemeinde war. Wenn eine Gemeinde vergisst, dass die Menschen draußen keine Erlösung haben und dass die Menschen draußen keine wahre Antwort haben, verliert eine Gemeinde sein Existenzrecht. Das hört sich jetzt sehr hart an, aber wir als Kinder Gottes, als Gemeinde, sind auf dieser Erde, um Licht und Salz zu sein, um nicht um politische Diskussionen zu führen. Wir dürfen unsere Meinung haben, ich habe auch meine Meinung, die möchtest du gar nicht wissen. Aber ich sage mal so, das ist nicht das, was ich in den Fokus stelle, sondern es geht um Christus. Wir sind Schafe eines Königs, eines lebendigen Gottes. Wir sind berufen worden, sein Reich auf dieser Erde zu repräsentieren. Und jeder von uns macht das auf die Art und Weise, wie er berufen wurde. Könnte man sagen, wir könnten alle evangelisieren gehen. Klar, das kannst du auch tun, wenn du zu deinem Arbeitskollegen gehst. Das kannst du auch tun, wenn du deine Nachbarin zum Kaffee einlädst jetzt über die Adventszeit und ihm einfach ein Zeugnis darüber gibst, dass du einen lebendigen Gott hast. Das kannst du auch tun, indem du dich in die Fußgängerzone, habt ihr eine Fußgängerzone, Bad Mergenheim, ja, habt ihr, Entschuldigung, hinstellt und da evangelisierst. Du kannst auch irgendwo ins Ausland gehen und evangelisieren. Alles wichtig, ist richtig. Nein, nein. Jeder so, wie er in seinem Herzen berufen ist. Jetzt kannst du sagen, ja, ich bin gar nicht berufen, Leuten was von Jesus zu erzählen. Hättest du Markus lesen sollen. Und noch so andere Stellen. Jeder von uns ist berufen, den Leuten von Jesus zu erzählen. Aber jeder so, wie er es kann. Ja? Ich reise mehr durch die Gegend, ich evangelisiere, ich predige auch woanders, das ist richtig. Aber das ist das, was ich mache. Ja? Und ich mache das sicherlich nicht besonders gut, da gibt es Leute, die machen das viel besser. Es tut mir so leid, irgendwie. Was machst du hier hinterst denn mal aus? Also, genau. Alles klar. Aber ich versuche mein Bestes darin. So, ich möchte keine Challenge hier ausrufen, mach das. Sondern ich möchte euch ein Bewusstsein dafür geben, dass ihr als Schafe des Königs eine repräsentative Aufgabe habt. Und gerade in dieser Zeit, wo wir warten mit der Hoffnung im Herzen, die Menschen um uns herum, die warten mit gar keiner Hoffnung. Die wissen gar nicht, auf was sie wirklich warten. Die warten nur, dass der Krieg nicht kommt, die warten nur, dass die nächste Krankheit sie nicht verfällt, die warten nur, dass sie die Finanzen für ihr Haus abzahlen können. Auf was warten die eigentlich? Hey, da sind wir da. Wir können denen die Hand reichen und sagen, hey, da ist ein lebendiger Gott und er will in dein Leben hinein. Und weißt du was? Und er kommt und holt uns eines Tages ab. Weißt du? Unser lebendiger Gott hat dich berufen, hat uns berufen. Aber wir vergessen, während wir darauf warten, dass sich irgendetwas in unserem Leben und um uns herum verändert, wir vergessen zu sehen, was schon geschieht. Es gibt einen schönen Vers in der Bibel gesagt, siehst du es denn nicht, es geht schon auf. Von dem Tag, wo Jesus Christus in den Himmel gefahren ist, wächst das Werk Gottes. Und wenn man das geschichtlich betrachtet, ist die ganze Welt erfüllt von seinen Zeichen. Wir dürfen Teil davon sein, immer wieder. Ich weiß nicht, wie ihr die Adventszeit feiert. Wahrscheinlich mit sehr viel Stress und Bewegung drumherum. Es gab mal so ein schönes Theaterstück, das ich Pantomime-Stück war das, hier irgendwo auf der Straße, war unheimlich kalt. Und da früher habe ich noch Pantomime gemacht, schon ewig lange her. Und da gab es ein Stück, da haben wir gesagt, so Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, und dann ging es, glaube ich, irgendwie weiter. Und zum Schluss ging der Text so, wir wünschen uns ein schönes Fest. Und ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Am Ende geht das so ein Text her, im Park hat sich jemand das Leben genommen. Hört sich jetzt sehr dramatisch an. Aber soll ich mal sagen, das ist die einsamste Zeit der Welt, also die einsamste Zeit der Welt für viele Menschen. Die haben niemanden. Wir machen das seit, meine Frau und ich, seit wie vielen Jahren sind wir jetzt verheiratet? 23 Jahren? 23? Oh, 33 Jahre, Entschuldigung. Google, ja, ich habe einen Sohn, der ist 29, kann schon mal nicht sein. 33 Jahren, genau. Und als wir damals unsere erste Weihnachtsfeier feiern wollten, so als frisch verheiratetes Ehepaar, guckte meine Frau mich an und sagte, also meine Mama sagt, also sie erwarten schon, dass wir am 24. beiden sind. Ich sage, meine Eltern auch. Ich sage, und die wohnen jetzt so 70 Kilometer voneinander entfernt. Wenn ich meine Frau angucke, ich sage, das machen wir nicht. Wir setzen heute etwas fest, unser erstes gemeinsames Weihnachten, was wir behalten werden bis zum Schluss. Der 24. gehört den Menschen, die Gott uns über den Weg schickt. Der 25. darf der Familie gehören, der 26. auch. Und wenn die Familie am 24. mit dazukommen will, dürfen sie es gerne machen. Aber wir machen das so. Und ich sage euch, unser erstes Weihnachten haben meine Frau und ich auf der Reeperbahn bei der Heilsarmee gefeiert. Wir haben da angerufen vorher, der hat erstmal gestutzt, was möchtet ihr? Macht ihr eine Feier am 24. Und dann sagten sie, ja, wir machen hier was mit den Obdachlosen. Dürfen wir dazukommen? Klar, dürft ihr. Und dann haben wir mit denen gefeiert und haben da zusammen. Am Abend haben wir, da gab es noch keine Handys, haben wir dann bei den Eltern von Gabi, meiner Frau, angerufen. Und die wollten natürlich wissen, wo seid ihr überhaupt? Und der Blanco, der kann sich natürlich nicht verkneifen. Der hat erstmal gesagt, wir sind auf der Reeperbahn. Die Reaktion von meinem Schwiegervater, der Pastor, war, könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Wo seid ihr? Und dann habe ich natürlich einen Zusatz gebracht bei der Heilsarmee. Da habe ich Menschen gesehen, die wirklich einsam waren. Und ich habe echt gedacht, wir treffen nur Obdachlose. Soll ich mal sagen? Da waren Menschen, die waren wirklich reich. Die haben gesagt, die ganze Familie hat keine Zeit, die wollen mich nicht sehen. Alter Mann, gut gekleidet, gut situiert, wirklich wohlhabend, so wie er geschrieben hat. Aber so, da ist niemand. Einsame Menschen gibt es zu Weihnachten wie Sand am Meer. Wer es nicht glaubt, der kann man mal bei seiner Nachbarschaft fragen, wenn er so einen alten Mann und eine alte Frau sehen. Hey, es ist wirklich, wirklich traurig. Es hört sich so ein bisschen, als ob ich eure Seele so kneten will. Nein, ich möchte euch einfach nur vom Fokus des Wartens wegbringen auf die Tatsache, ihr seid schon da, ihr seid schon auf dem Weg, ihr seid eigentlich schon mittendrin. Meine Kinder sagen immer, ja, wenn wir das irgendwann machen oder jenes irgendwann machen oder dieses irgendwann tun oder auch meine Frau und wir reden, was wir eigentlich alles in der Zukunft machen wollen, was machen wir bis dahin? Dann machen wir einfach alles das, was uns zu Händen liegt. Ich habe eine Nachbarschaft, ich habe Leute um mich herum, um die kümmere ich mich. Nur habt ihr natürlich gedacht, was macht der Kerl mit den Kerzen dort? Ne? Das sind ja ganz viele. Ne? Nur ich habe mir gedacht, während wir hier so warten in den nächsten Monaten, können wir heute ja schon mal ein Zeichen setzen. Und wer mag, kann nach vorne kommen und eine Kerze anmachen und mal sagen, wofür er wirklich, wirklich dankbar ist jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, dass man so praktisch hier was macht im Gottesdienst. Jo, ne? Kann man machen, ne? Und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Ich möchte mal damit anfangen. Weiterrede und eine Kerze anmachen und sagen, wofür er dankt. Oder er muss es nicht sagen, aber er kann einfach eine Kerze anmachen. Ja. Und genau. Ich möchte ein bisschen erzählen noch davon, von dem, was Gott so in den letzten 2,5 Jahren in meinem Herz an Dankbarkeit gebracht hat. In meiner Erwartungshaltung, was passiert. Ich hatte erzählt, ich bin 2,5 Jahre in Israel unterwegs gewesen. Unter anderem habe ich die Zeit dort genutzt und habe dort vor Ort für Soldaten gekocht, für Leute, die bedürftig waren. Ich habe Menschen begegnet, die sehr viel mit Angst zu tun hatten in der Zeit. Und unter anderem habe ich einfach die Möglichkeit wahrgenommen, für die Leute zu beten. Du kannst sagen, okay, das ist nicht viel. Nun, die Wahrheit ist, das Gebet eines Herzens, was verbunden ist mit seinem Herrn, kann unheimlich viel bewegen. Gerade bei Menschen, die Gott nicht kennen. Wer von euch hat schon mit Menschen gebetet? Einfach mal so, ja. Und wer von euch hat erlebt, wie diese Menschen dich angeguckt haben und gesagt, wie konntest du das sagen oder woher wusstest du das? Das Geheimnis besteht darin, unser Herz gefüllt von unserem Gott und versiegelt mit dem Heiligen Geist, ist mit dem Herzen Gottes verbunden. Wenn wir evangelisieren gehen auf den Straßen, sage ich zu den Leuten, wenn die anfangen zu diskutieren, dann stoppt das einfach und sagt, pass mal auf. Ist schön. Darf ich dich segnen? Ich habe Menschen erlebt, die waren so aggressiv und gerade auch in Israel habe ich Leute erlebt, die waren einfach aggressiv. Und dann habe ich gesagt, stopp. Jetzt habe ich, darf ich dich segnen? Und dann guckt er, ich sage, darf ich dich segnen? Und in Israel lehnen die das in der Regel nicht ab. Dann habe ich die Augen zugemacht, ich habe sie gesegnet, diese Person. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, stand die in Tränen vor mir. Guckte mich an und sagte, wie konntest du solche Sachen sagen? Woher weißt du das? Dann habe ich erst mal geguckt, ich sage, ich weiß eigentlich nichts über dich. Aber ich habe das ausgesprochen, was mein Herz dir sagen würde. Und dann nimmt es uns da wieder mit hinein. Was in unserem Herzen drin ist, was Gott hineingelegt hat, was wir dem anderen wünschen, was wir dem anderen Gutes tun wollen, das bewegt Herzen. Und ich möchte euch einladen, ihr wisst gar nicht, wie viele Menschen einen Segen, den ihr aussprechen dürft über ihr Leben, brauchen. Wir als Menschen, als Kinder Gottes, sind berufen zu segnen, nicht zu fluchen. Möchtest du was sagen? Okay.
Dankeschön, ne? Hast du gesagt. Ja. Also ich bin unendlich dankbar dafür, dass einfach Gott mir die Zeit lässt, die ich brauche, um zu wachsen auch in das hinein, was ich eine Berufung bekommen habe. Und zum einen die Familie, in der er mich hineingestellt hat und zum anderen jetzt, als ich auch ein Teil sein darf von der Blanco-Familie, die mich da herausfordern, weil ich auch sonst irgendwie bisschen zurückgezogen war immer die ganze Zeit und jetzt das erleben durfte. Deswegen war ich auch in Israel, habe ich vorhin gestreckt. Und Gott gibt mir die Zeit und dafür bin ich unendlich dankbar, dass er das Stück für Stück mit mir wächst.
Ja, komm, sag.
Ich bin auch sehr dankbar für meine liebe Frau und dieses Jahr wurde unsere erste Tochter geboren. Und ja, sie ist gesund und war nicht alles ganz leicht, aber jetzt ist sie da und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar und ich bin auch sehr dankbar für meine Eltern, denen es ja, beiden soweit gut geht und ja, es ist einfach sehr, sehr viele Gründe, dankbar zu sein. Genau.
Da ist auch ein Licht anmachen. Ist nur symbolisch. Wir sind nicht in der katholischen Kirche, nicht, dass ihr missversteht, ne? Okay. Ja, Dankbarkeit. Gut, das haben wir, viel davon habe ich erlebt in den letzten 2,5 Jahren. Ich habe gesagt, Krieg war schlimm, alles Mögliche. Aber die Dankbarkeit der Leute für das, was sie bekommen haben an Begegnung, die war unheimlich stark. Und ich bin schon 9 Jahre nach Israel unterwegs. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja. Das Gleiche habe ich erlebt. Ich habe schon mal zu jemandem erzählt, in der Corona-Zeit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute eine Begegnung brauchten. Wenn die Christen damit beschäftigt waren, sich politisch zu orientieren, gehen die Menschen trotzdem zugrunde in der Zeit. Und konntest Leuten einen Segen zusprechen, ihnen Mut zusprechen und ein Gebet. Und dann sagt, hey, erzähl mir mehr davon, von dem, was deine Ruhe ist. Wisst ihr, als Christus ging, hat er was zu uns gesagt? Gesagt, euren Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Das ist das, was er zugesagt hat. Der Micha, der vorne da war, der war mit mir dieses Jahr unterwegs, aber dieses Jahr war sehr lang. Ich war schon viel unterwegs, Rumänien, und wir waren in den Staaten. Kennt einer die Amish People? Schon mal von denen gehört? Wer ist davon überzeugt, dass das alles wiedergeborene Christen sind? Sind sie nicht. 10% ungefähr, wenn es hochkommt. Und ich durfte dort tatsächlich sprechen, in Amish-Gemeinden. Ich sehe nicht sehr Amish aus. Weste trage ich, ne? Das ist schon. Einen Hut habe ich auch. Und es war so, da war eine Gruppe Ex-Amish das Jahr davor hier und die haben gesagt, ey, wir sind auf dem Weg, unsere Wurzeln wieder zu entdecken, so ein bisschen. Wir sind ausgestiegen bei den Amish, weil wir mit diesen engen Verhältnissen nicht zurechtkommen. Und ich habe ihnen das gezeigt. Die sind ja so aus dem Schweizer Raum gekommen und auf dem Weg hier unterwegs habe ich gesagt, erzählt mir ein bisschen mehr von euch. Und dann haben sie ein bisschen erzählt. Und dann kam einer, der das begleitet, die Gruppe, sagte, du, wir haben eine Konferenz in Ohio, in Pennsylvania, ist nebenan, also in Ohio, und da geht es um Ex-Amish. Und ich gesagt, würdest du nicht als Sprecher kommen für einen Tag? Ich sage, klar. Und habe überlegt, 9 Stunden fliegen? Nee, habe ich gesagt, für einen Tag komme ich nicht. Und dann habe ich mich angeguckt, ja, kommst du nicht? Ich sage, nee, nicht für einen Tag. Da sagt er, du, ich kenne da 2 Amish-Gemeinden, die sehr am Umbruch sind. Eventuell könntest du da sprechen. Ich sage, dann komme ich. Genau. Für eine Konferenz kann man es online machen, aber so, ne, habe ich gesagt, ist okay. Ey, und dann soll ich mir was erzählen. Dann kamen wir dort an und dann wusste ich, dass die Amish die Bibel nur in alten Lutherbibel lesen. Und ich wusste, die würden keine Predigt von mir hören, wenn ich sie auf Englisch halte. Ich habe gesagt, was mache ich denn da? Ich sagte, man macht das einfach. Ich lese den aus der Lutherbibel vor und ich predige auf Deutsch. Und dann habe ich mir den Micha mitgenommen und gesagt, und du übersetzt das alles auf Englisch. Weil das wollen sie natürlich wissen, was ich da rede. Und ich kann euch eins sagen. Wir waren in einer Amish-Gemeinde und das war, wir kamen eine halbe Stunde zu spät, weil mein Begleiter meint, das wäre nicht so schlimm. Wir sind durch den Wind gekommen, ich mit meinem Hut, ich sah aus wie Johannes der Täufer nach 100 Taufen, die Haare so außen durcheinander. Wir kamen rein, da guckte dieser Saal in unsere Richtung und dann sahen die mich ja schon, die Ältesten dort, und gucken schon ganz grimmig. Ich sage, oh Herr, gib Gnade, was machen wir jetzt hier? Ich sage, die steinigen mich, habe ich gesagt, bevor ich unten vorne angekommen bin. Aber es ging dann ruhig, wir kamen dann vorne an und dann haben wir angefangen zu reden. Und dann habe ich denen etwas vorgelesen in Deutsch, da waren sie schon beruhigter, weil es auf einer alten Luther, das muss eine Übersetzung vor 1912 sein, das ist ganz wichtig bei denen. Und dann habe ich dann vorgelesen und habe gesagt, eins aber habe ich wider euch, Offenbarung, ne? dass ihr eure erste Liebe verlassen habt. So habe ich das rezitiert. Und dann habe ich die Versammlung angeguckt und habe denen erzählt über ihre eigene Geschichte. Und wer sich geschichtlich, kirchengeschichtlich auskennt, der weiß, dieses Jahr haben wir 500 Jahre Täuferbewegung. Im Januar 1525, am 21. Schon richtig, glaube ich, am 21. fing die anerkannte Täuferbewegung so an. Genau. Und dann habe ich denen das erzählt und die ganze Geschichte denen vorpräsentiert. Und dann habe ich die Ältesten angeguckt und die Gemeinde habe gesagt, wovon seid ihr eigentlich abgefallen und auf was wartet ihr? Weil ich denen erzählt habe, dass die bereit waren, damals alles stehen und liegen zu lassen für ihren Jesus. Die wurden exkommuniziert, wurden rausgeschmissen. Ihr wisst ja, was dann passierte? So, das sprach die im Herzen an. Dann fingen die Ältesten an, vorne zu weinen. Und habe ich da gestanden und gesagt, oh Herr, was machst du hier? Und die Frauen guckten sie an und fingen auch an zu weinen. Und dann fingen die vorne an zu weinen. Und ich habe gesagt, oh Herr, du bewegst dich hier. Und dann stand ein Ältester auf und dann sagte, was können wir tun? Da habe ich gesagt, bring doch ein bisschen was von diesen Schätzen, die er mitgenommen hat, wieder zurück nach Europa. Ja, diese Bereitschaft, alles stehen und lieben zu lassen für Jesus. Wenn Gott irgendwo hineinkommt, wenn Gott uns benutzen kann, unseren Mund, dem, was wir sagen, mit welcher Bereitschaft wir auftreten, dann kann es eine Bewegung, die seit 100, meinetwegen 150 Jahren einfach zum Stillstand gekommen bin, dort vor Ort, in diesem kleinen Rahmen, im Herzen bewegen. Unser Gott ist nicht müde geworden, seine Lebendigkeit durch uns fließen zu lassen. Wir sind immer noch nicht nur Botschafter, sondern Kanäle seiner Liebe. Wenn einer sagt, was kann ich mit meinem Körper tun? Du hast zwei Hände, du hast zwei Füße und du hast zwei große Arme. Deine Liebe, die durch Christus gefüllt ist, verändert die Herzen der Menschen um dich herum. Und dann wird aus dieser Wartezeit zu Weihnachten eine Zeit des Segens für die Menschen. Es ist nicht der Glamour, es ist nicht die schöne Lichtershow, die wir machen. Es ist, dass wir verkündigen, wer unser lebendiger Gott ist. Er selber kam auf die Erde hernieder, wurde Mensch, um einen Weg zu schaffen, damit wir Erlösung finden. Und das ist das, was diese Welt, in der wir leben, braucht. Ich gebe noch einen kleinen, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich erzähle noch eine Geschichte von den Amish. So eine starke Begegnung dort. Da war es so, dass wir eine Situation hatten, wo ich gesagt habe, hey, jetzt haben wir einen ganzen 2 Tage Leerlauf. Und dann sagte mir der Begleiter, mit dem wir da waren, dann sagte, hör zu, ich habe gerade einen Anruf gekriegt von der Nachbarschaft von meinem Bruder und er kam aus einem sehr internen Kreis, also sie lassen da eigentlich niemand wirklich Fremdes rein und sagte, meine Nichte ist gestorben, 14 Jahre, plötzlich von einem Moment auf den anderen ist sie verstorben. Und die ganze Familie ist so in Aufregung und die haben mir vermitteln lassen, sie wissen nicht, was das soll und warum passiert das und alles Mögliche. Dann guckte ich ihn an und gesagt, du, da musst du runter. Da guckt er mich an, das geht nicht. Das sind 12 Stunden oder 10, 11 Stunden sind das von hier entfernt. Und dann habe ich gesagt, du musst da runter. Die haben sich mit dir kommuniziert über die Nachbarschaft. Du musst da runter. Da guckt er mich an, aber nur unter der Bedingung, du kommst mit. Und da habe ich natürlich darauf gewartet. So mit einer Kutsche wollte ich immer schon mal reiten. Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich, da komme ich mit. Ich sage, alles klar, dann sind wir losgefahren. Und auf dem Weg dorthin habe ich gesagt, Herr, ich brauche von dir einen Gedanken, etwas, was ich dieser Familie da bringe, um ihnen Trost zu sprechen. Ich weiß, die nehmen keine Fotos, sie nehmen kein Geld, keine Geschenke, aber etwas, was symbolisch ist, was ich denen weitergeben kann. Und in der Nacht kriegte ich so eine Inspiration und dann fiel mir ein altes Lied ein. Und ich wusste, die Amish singen das auch. Kennt ihr das Lied? Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich oder mich. Ja? Schon ein altes Kinderlied, ja. Und dann habe ich meine Frau angerufen, die habe ich ganz verrückt gemacht. Wir haben da Stunden unterschieden und gesagt, Frau, ich brauche den Text auf Altdeutsch, zugeschickt als E-Mail. an der Seite eine kleine Lücke und ein Bibelvers unten drunter. Und dann hat sie da irgendwie rumgewirkelt, das zugeschickt und haben wir im Hotel ein bisschen gebraucht, bis wir es ausgedruckt haben. Dann habe ich diesen Zettel ausgedruckt. Dann Micha gesagt, was willst du damit? Ich sage, pass mal auf. Ist so ein Gedanke. Und dann sind wir bei Walmart rein und haben so einen Bilderrahmen, habe das Ding da reingelegt, so altdeutsch, und habe ich das erstmal in so eine Tasche gepackt. Und dann sind wir unten angekommen. Und die guckt mich an, natürlich, ich sehe nicht wirklich Amish-Style aus. Ne? Und als sie dann rauskriegten, ich bin zwar in Deutschland, aber ich bin gar kein Deutscher, sondern nur ein Eingeschmeckter, so macht man, glaube ich, hier. Ne? So, ich komme eigentlich aus Spanien. Waren sie sehr skeptisch. Und dann habe ich den Moment gehabt, gewartet, als wir da so einigermaßen Kaffee trinken zusammensaß. Und dann habe ich diesen Bilderrahmen rausgeholt und ihm und seiner Frau, die das Kind verloren hatten, das in die Hand gedrückt. Und dann passierte etwas. Die guckten mich an und dann fing er an zu weinen und sagte, du kannst dir das nicht vorstellen. Meine kleine süße Tochter, die jetzt verstorben ist, sagt er, die hat jeden Tag ein Liedchen im Mund gehabt und das hat sie gesungen, das Lied. Wisst ihr, wie das ist, wenn Herzen sich verbinden? Wenn wir erkennen, ja, wie wichtig es ist, einander zu begegnen, der Liebe Christi. Und dann guckte er mich an und sagte, irgendetwas verbindet uns beide. Ich sage, ja, das ist die Liebe Gottes. Und das Faszinierende danach ist, dass der Älteste dort, der verantwortlich war, der war auch ganz berührt. Und wir durften in seinem Haus zusammen mit ihnen essen. Und für Ex-Amish ist es so, die dürfen nicht zusammen mit ihnen essen. Eigentlich wenig Kontakt, wenn die überhaupt keinen haben. Als ich ging, sagte er zu mir, wann immer du willst, du und deine Familie seid hier immer herzlich willkommen. Du kannst kommen und auch Wort bringen. Du darfst immer kommen. Der mich dahin begleitet hat, der ja exkommuniziert war, der sagte, wie hast du das gemacht? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich sage, das kann nur der Herr machen. Ich sage, lasst uns Mauern einreißen. Steine, die ewig die Türe verschließen, hinwegtragen. Ihr habt Nachbarn, ihr habt Freunde, ihr habt Familie, die vielleicht nichts von dem Glauben wissen wollen. Aber ihr, hört ihr mich noch? Das Lied. Das Mädchen hat genau das Lied gesungen, genau. Doch, habe ich gesagt, das haben Sie gehört, oder? Also, was ich damit sagen will, ey, wirklich, wir sind dieser Kanal, der einfach die Herzen berühren kann um uns herum. Und das ist einfach ein Geschenk. Wir sind im Endeffekt als Vertreter darauf, worauf die Menschen warten. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir darauf warten, dass Dinge in unserem Leben geschehen, dann wart und mach andere Dinge, bis die Dinge geschehen. Die kommen. Das heißt so einen schönen Satz, learning by doing. Wir tun einfach was und da lernen wir Dinge, mit denen wir machen. So ist es. Alles klar. Okay. Ich würde mit uns noch beten und wer mag, darf gerne aufstehen. Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dass du nicht nur einen guten Plan hattest, sondern dass du dein ganzes Leben und Herz hineingegeben hast. Du hast den Thron verlassen und du bist gekommen und du wurdest Mensch. Und als du Mensch wurdest, hast du uns gezeigt, was es heißt, Mensch zu sein auf dieser Erde. Du erbarmtest dich für die Menschen um dich herum und deine Liebe durchdrang die Welt. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur zurückgelassen hast mit einer unstetigen Hoffnung, sondern mit der Tatsache, dass du gesagt hast, ihr seid meine Stellvertreter. Macht die Dinge, die ich getan habe und noch größere werdet ihr tun. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden, der hier ist, segnest und ich lege jeden in deine Hände. Dein Friede, deine Ruhe und deine Freundlichkeit komme auf jeden Einzelnen und begleite ihn. Lass uns Licht und Salz sein und ein Zeichen und ein Wunder deiner Liebe für die Menschen. In Jesu Namen. Amen.